Direkt aus Europa, Nummer 493, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Ein Leben in Unsicherheit. Über den Umgang mit dem menschlichsten aller Gefühle. Ein Feature von Heiner Kiesel.
Klar, je mehr Entscheidungen ich treffe, umso mehr Entscheidungen kann ich falsch treffen. Und das kann einen natürlich verunsichern.
Unsicherheit macht sich breit. Tut mir leid, das ist gefährlich. Weil Unsicherheit dazu führt, dass man zögert und nichts tut.
Was ist Unsicherheit? Der französische Philosoph Dorian Astor spricht von ihr als einer Trilogie aus drei grundsätzlichen Fragen. Was ist? Was kann ich machen? Und was darf ich mir erhoffen? Wenn sich diese Fragen in existenziellen Bereichen des Lebens aufdrängen, die Antworten darauf dürftig ausfallen oder gar fehlen, dann spüren wir die Unsicherheit.
Dieses, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Die Welt hat sich verändert dadurch. Wirtschaftlich hat sich für viele was verändert. Der Mann ist vielleicht in Kurzarbeit. Vielleicht ist irgendein Opa schon erkrankt oder gestorben. Ja? Und die nehmen sich das dann so sehr zu Herzen. Haben mir auch wirklich explizit so Frauen gesagt, sie haben sich jetzt einfach nicht getraut, noch ein zweites Kind zu bekommen, weil sie das Gefühl haben, sie fühlen sich ein bisschen wie im Krieg. Es ist alles so ihnen aus der Hand genommen. Das ist für mich Unsicherheit.
Diese Arztpraxis im fränkischen Kitzingen,
mein Name ist Dora Manger, ich bin Frauenärztin,
ist einer der Orte, an denen es ganz konkret wird, dass wir eine außergewöhnliche Phase der Unsicherheit durchlaufen. Sie erfasst nahezu alle. Hier hat sie eine statistische Größe. Es zeichnet sich aktuell ein europaweiter Geburtenrückgang von mehr als 10% ab. Was ist? Was tun? Was wird? Das treibt uns um wie lange nicht.
Ich denke, das ist genau meine Aufgabe. Und das muss ich sagen, ich habe einen echt schönen Beruf. Das macht mir auch viel Spaß.
Ihr Kampf gegen die Unsicherheit.
Was weiß ich, der große C juckt, dann googeln sie das und dann kommen ganz furchtbare Sachen. Ja, wenn man Google befragt, dann kommt ja eben bei den einfachsten Dingen, kommen dann sozusagen Exitus Letalis raus. Und mit dieser Verunsicherung kommen sie erstmal an und das kann man dann oft auch gut auflösen. Aber um die nächste Ecke wartet halt schon das Nächste.
Früher. Zugegeben, das ist eine Idealisierung. Da waren Ärzte die Halbgötter in Weiß. Die wussten, was zu machen ist. Das Vertrauen in sie war alternativlos. Heute? Zweite Meinungen sind nur einen Klick entfernt. Arzt gehört immer noch zu den am meisten geschätzten Berufen. Aber Ärztinnen und Ärzte sind inzwischen, genau wie all die anderen Expertinnen und Entscheider um uns herum, nur noch gut ausgebildete Menschen, die sich alle mal irren können.
Also ich denke, die Größe muss man schon haben, das dann zuzugeben.
Für Wissenschaftler ist das bestimmt befreiend, nicht unter dem Druck zu stehen, ständig Wahrheiten verkünden und verteidigen zu müssen. Oder einfach mal zu sagen, das ist der Stand der Erkenntnis heute. Morgen kann das schon anders sein. Das ermöglicht mehr Bewegung, bessere Lösungen. Eigentlich schön. Auch Politiker haben sich das abgeschaut und sind in der Lage, viel schneller alte Gewissheiten abzulegen. Aber besonders, wenn es unsicher wird, da mögen wir das nicht so gern. Da sollen die Autoritäten nicht zweifeln, sondern ansagen, was Sache ist. Für die Medizinerin Dora Manger ist das nicht anders. Nur, sie hat einen professionellen Umgang damit gelernt.
Ich meine, es gibt wirklich Momente, da weiß ich auch nicht von vornherein, was ist jetzt die richtige Lösung. Häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Und im Zweifelsfall gehe ich immer auf die, also jetzt sind wir wieder beim Thema, aber gehe ich immer auf Sicherheit. Ja, also wenn wir jetzt wieder zum Beispiel zu den Schwangeren zurückkommen, da bestelle ich die lieber 100-mal ein und kontrolliere 100-mal, bis alles stimmt. Das macht sicherlich jeder anders. Ja, und es ist auch nicht jeder glücklich damit, dass ich da immer dann sehr, sehr, sehr genau bin. Und auch wenn das Risiko gering ist, ich will dann am liebsten null Risiko.
Keine Kompromisse bei der Gesundheit der Patientinnen. Klar, diese Aussage erwartet man von einer Ärztin. Kann sie das leisten? Da sind 25 Jahre Berufserfahrung in der eigenen Praxis. Der Austausch mit den Kolleginnen, Netzwerke, Weiterbildungen. Aber bleibt denn nicht immer am Ende Unsicherheit?
Ja, es ist eine grundsätzliche Konstante eigentlich in der menschlichen Existenz. Denn wenn wir entscheiden, dann haben wir niemals Wissen von allen Rahmenbedingungen des Entscheidens. Und das bedeutet, wir entscheiden immer sozusagen in einer Situation einer gewissen Unsicherheit, wo wir nur einen Teil der Einflussfaktoren und der möglichen Wirkungen kennen. Und in jeder Entscheidungssituation gibt es deshalb Unsicherheit, vor allem in Bezug auf die Zukunft. Aber natürlich gibt es die auch im Rückblick. Das heißt, wie bewertet man Ereignisse aus der Vergangenheit? Wie interpretiert man sie? Welche Ereignisse werden überhaupt erinnert und analysiert? Also auch daraufhin gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheit und Ambivalenz.
Die Soziologin Aida Bosch lehrt als außerplanmäßige Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Die Frage ist, können wir damit umgehen und können wir es aushalten?
Unsicherheit, nicht das Gefühl in einer Bedrohungssituation, sondern als Resultat einer Unentschlossenheit, ist nicht nur ein Dauerbegleiter des Menschen, sie ist eine Empfindung, die ihn vom Tier unterscheidet.
Da ist es so, dass Reaktionen auf die Umwelt, auf bestimmte Situationen, da sehr viel mehr auf Instinkten zum Beispiel beruhen, ja, also relativ viel festgelegter sind, als es bei Menschen der Fall ist. Sicherheit kann uns in der Regel nur die Kultur geben. Also wir haben als Mensch sind wir sozusagen in ein offenes Weltverhältnis gestellt, um es philosophisch zu sagen. Und das ist nun mal durch Unsicherheiten gekennzeichnet. Sicherheit gibt uns in der Regel die Kultur, die diesen Möglichkeitsraum von Reaktionen einschränkt. Dadurch, dass es kulturelle Muster gibt. Also andere Menschen vor uns haben bestimmte Erfahrungen gemacht. Oder sozusagen bestimmte Muster des Verhaltens gelten als sozial richtig und akzeptabel sozusagen. Und all das, diese gesellschaftlichen Muster, auch die gesellschaftlichen Institutionen, schaffen so etwas wie einen sicheren Raum.
Aber über die Zukunft können wir, über Wahrscheinlichkeiten hinaus, nichts wissen. Um ein Gefühl der Sicherheit zu den Dingen und Menschen um uns herum herzustellen, müssen wir nach allem abwägen und reflektieren, immer einen Sprung ins Ungewisse wagen und vertrauen.
Und Vertrauen ist ja so eine Sache, ne? Vertrauen ist niemals sicher. Wir schenken unser Vertrauen sozusagen in der Erwartung, dass es erwidert wird oder dass es schon klappt.
Ich sitze im Büro von Michael Markus.
Bin 56 Jahre alt und komme aus Niederwein.
Er ist seit 30 Jahren Versicherungsvertreter. Wir kennen uns. Im Regal hinter ihm steht ein Bild seines Vaters. Der hat meinem schon Policen verkauft. Während in Deutschland die Umsätze von Finanzdienstleistern schrumpfen, legten die Versicherungsunternehmen in den vergangenen Jahren stetig zu. 160.000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Euro Gewinn. Auch Michael Markus ist zufrieden mit seiner Karriere als Selbstständiger. Inzwischen betreut er so um die 1.000 Kunden im nordwestlichen Rand Bayerns. Schutz vor allem Möglichen.
Das geht quasi durch alle versicherungstechnischen Möglichkeiten, ob das jetzt eine Krankenzusatzversicherung ist, eine Krankenvollversicherung ist, bis zum Rechtsschutz, alle Sachversicherungen, betriebliche Versicherungen, Geschäftsversicherungen, da fällt alles mit runter. Also für alle Gegebenheiten, sagen wir es mal so.
Rein rechnerisch hat jeder in Deutschland 5 Versicherungen abgeschlossen und gibt rund 2.500 Euro im Jahr dafür aus.
Es gibt wichtigen Versicherungsschutz und es gibt halt auch nicht so ganz wichtige. Wir wollen also keine Angst verkaufen. Wir wollen ganz einfach Lösungen für die Unsicherheiten bieten, die eben da sind.
Das war ein Zeitfragen-Feature von Heiner Kiesel. Alle unsere Sendungen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur Feature. In Deutschland gibt es nach Schätzungen etwa 500.000 Kinder und Jugendliche, die ihre Angehörigen pflegen. Sie sind damit überfordert, alleingelassen und in aller Regel unsichtbar. Die junge Jana Repan ist aus dem Schatten herausgetreten. Carla Krause hat sie begleitet.
Helden des Alltags. Mit ihrer Gala in Hamburg zielt die Zeitschrift auf einen Blick genau ins Herz ihrer Leser. Wochenlang wurden Geschichten von tapferen Unbekannten präsentiert. Heute werden die drei Preisträger, für die sich Jury und Anrufer entschieden haben, in einem festlichen Akt geehrt. Ein schmales Mädchen betritt die Bühne. Große dunkle Augen in einem weichen kindlichen Gesicht. Braunes glattes Haar. Zahnspange. 15 Jahre alt. Lana Repan aus dem fränkischen Bad Königshofen kümmert sich seit Jahren um ihren schwerkranken Vater.
Ich habe mich ganz lange wirklich gefragt, wieso passiert mir das alles, wieso, weiß ich nicht, wieso muss ich das Ganze alles aushalten? Und irgendwann habe ich wirklich angefangen zu sagen, okay, ich kann es weiter in dieser Opferrolle bleiben oder ich kann wirklich sagen, okay, ich verändere was. Und ich kann zwar meinen Papa nicht mehr heilen oder gesund machen, aber ich kann das, was ich jetzt erfahre, nehmen und als Grundlage nehmen, um anderen Leuten damit zu helfen.
Jetzt tritt Lanas Vater ins Rampenlicht, greift zum Mikrofon und bekennt:
Meine Tochter Lana ist die beste Tochter auf der ganzen Welt.
Jürgen Repan findet keine Ruhe auf dem Sofa. Jede Bewegung schmerzt. Die unheilbare Krankheit, an der er seit Jahren leidet, hat unzählige andere Beschwerden zur Folge.
Also bei mir ist es momentan so, ich habe seit 2 Wochen so einen Bandscheibenschaden. Ich muss halt ab und zu mal aufstehen, weil ich halt im Sitzen Schmerzen habe.
Erzählen Sie mir.
Ah. Gut.
Vielleicht, wie das anfing mit Ihrer Krankheit.
Also angefangen hat es mit meiner Geburt. Ist eine Krankheit, die wird von der Mutter auf die Kinder übertragen.
Vielleicht ist sein Humor eine Spur grimmiger geworden als damals bei der ersten Begegnung mit Katharina.
Also es ist so, wir beide waren
auf einem Trödelmarkt.
Ja. Es war der 1. Mai und ich habe ein ausgefallenes Geburtstagsgeschenk für meine Mutter gesucht. Die sammelt Kochbücher und bin ich zu einem Bekannten an den Stand gegangen, habe gefragt, ob er ein Kochbuch hat. Und er meinte, nee, ich leider nicht, aber mein Kollege, das war Jürgen. Und er hatte ein Kochbuch, war aber extrem teuer und ich habe mir einfach nicht getraut, Nein zu sagen, habe es dann gekauft.
und das hat sich dann so ergeben, da haben wir uns halt immer gesehen, da haben wir uns gekannt auf dem Flohmarkt und nach 4 Wochen sind wir zusammengezogen und seitdem sind wir eigentlich zusammen.
Das passt alles. Und ja, zusammengezogen, nach 3 Jahren geheiratet und dann 3 Jahre später kam Lana auf die Welt.
Ich war damals 30 und sie war 17. Also der Unterschied war schon ziemlich groß, ja. Und ich kann immer nur sagen, Besseres wie Katharina konnte ich nicht finden. Das war das Beste, was mir passieren konnte und das sieht man ja, die unterstützt, wo es geht, ne? Und auch wenn hier so dieser Altersunterschied ist, ich sage immer, wenn ich mal sterbe, ne, dann bist du noch jung einigermaßen, dann kannst du dir noch einen Gleichaltrigen suchen. Aber das will sie gar nicht. Die steht bis auf ältere Männer.
Die kleine Familie muss sich durchschlagen. 5-mal umziehen in 13 Jahren, immer der Arbeit hinterher. Die Eltern machen sich selbstständig und vermitteln polnische Pflegekräfte. Dann tauchen bei Jürgen die ersten Symptome auf. Zunächst wie eine Grippe, nach einem halben Jahr Nierenversagen und Lungenentzündung.
Also wenn man 8 Jahre alt ist, versteht man das nicht, dass der Papa krank ist. Und das ist natürlich schwer für ein Kind, das dann zu verstehen. Und wieso mag mich Papa jetzt nicht? Wieso mag er jetzt nicht mit mir spielen oder so? Ja, aber über die Zeit wird man älter und irgendwann hat man es dann doch verstanden.
Als Gastrednerin auf einem Therapeutenkongress erzählt Lana, inzwischen 15 Jahre alt, eine bewegende Vater-Tochter-Geschichte.
Er ist so schwer nierenkrank, dass er innerhalb von 6 Wochen dauerhafte Rente erhalten wird.
Rentner mit 42. Schmerzen, Übelkeit, Bluthochdruck, Ohnmachten, 3-mal wöchentlich Dialyse. Katharina geht für kurze Zeit auf Hartz IV, sieht darin aber keine langfristige Perspektive für sich und ihre Familie. Sie muss sich auf den Ernstfall vorbereiten, auf ein Leben als alleinerziehende Mutter. Also macht sie jede Menge Fortbildungen und hat inzwischen die Prüfung als psychotherapeutische Heilpraktikerin abgelegt. Bis sich die eigene Praxis trägt, arbeitet sie tagsüber in einem Immobilienbüro und hat abends ihre Beratungstermine.
In den nächsten Jahren hängt dieser Notfallzettel an ihrer Kühlschranktür.
Lana kennt es nicht anders.
Denn Notfälle warten nicht immer, bis ihre Mama abends von der Arbeit nach Hause kommt.
Nach der Schule ist sie mit dem kranken Vater allein.
Wenn es Papa schlecht geht, muss sie die 112 anrufen, die Haustür aufmachen und wenn es geht, noch die Nachbarn informieren. Denn ihr Papa wurde mittlerweile mehr als 20 Mal ins Krankenhaus eingeliefert.
Und dann hat Lana mehr und mehr Aufgaben übernommen?
Mhm.
Welche zum Beispiel?
Und die hat mir immer so im Haushalt geholfen, also wenn es mir nicht gut ging. Und die bügelt gerne, die kann auch bügeln, solche Sachen macht sie. Aber ich habe immer geguckt, dass er nicht so viel machen muss, sondern sobald ich hier irgendwie mich wieder aufrecht hinstellen konnte, habe ich das gemacht. Also, aber ich sage mal, andere Kinder müssen das auch machen, ja. Also irgendwie im Haushalt was mitmachen.
Ja, also klar, es ist schwierig als Kind so seine Eltern so zu sehen. Also ich kann mich daran erinnern, es gab eine Phase, also Papa war eher im Koma, so 3 Wochen lang ungefähr. Und die letzte Woche ist er ganz langsam aus der Narkose zurückgeholt worden und hatte so einen Beatmungsschlauch im Hals, sag ich jetzt mal. Und es ist natürlich, wenn man aufwacht, kriegt man da automatisch diesen Würgereflex. Und er hatte das dann wirklich gehabt, dass er praktisch so jede Minute mal aufgewacht ist, diesen Würgereflex gekriegt hat, Panik gekriegt hat und dann wieder eingeschlafen ist. Wenn man sowas natürlich dann immer sieht als Kind, wenn man daneben dran steht, das zeigt dann eigentlich, wie verletzlich ein Mensch ist. Und wenn man das dann sieht, dass es seine Eltern sind, ist es schon sehr, sehr schwierig, damit umzugehen.
Und was hat dir dabei beigestanden?
Also auf jeden Fall meine Mama natürlich.
Ja.
Es war auch so, dass sie zu jeder Zeit immer gesagt hat, okay Lana, du musst nicht mit ins Krankenhaus. Und es gab auch ein paar Mal, wo ich das nicht mehr mit anschauen konnte. Aber die meiste Zeit war ich eigentlich auch da, weil trotz allem war es natürlich so, dass man natürlich so ein Familiengefühl natürlich auch hatte.
Auf einer Parkbank erzählt mir Lana von den Ängsten um ihren Vater und der Serie von bedrohlichen Vorfällen nach der lebensgefährlichen Nierenoperation vor 2 Jahren. Herzinfarkt, Schlaganfall, künstliches Koma. Lana pendelt zwischen Schule, Krankenhaus, Haushalt. Immer mit der Angst, am falschen Ort zu sein. Ihren 13. Geburtstag feiert sie auf der Intensivstation. Sie mit Benjamin Blümchentorte, der Vater an Schläuchen mit künstlicher Ernährung.
Ich habe schon darüber nachgedacht, was wäre, wenn er stirbt. Ich habe halt klar gesehen, wie Papa halt immer gelitten hat und sowas. Und habe ich dann auch überlegt, ob ich ihm lieber den Tod oder das Leben wünsche, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Weil man sich halt denkt, wenn man stirbt, dann ist wenigstens dieses Leid vorbei. Ist jetzt besser für den Vater, es zu leben oder zu sterben?
Wie genießt man mit 13, 14, 15 die Tage mit einem schwerkranken Vater? Seinen ständigen Schmerzen, seiner häufigen Gereiztheit durch die Strapazen der Dialyse. Und noch schlimmer, wie übersteht man die Angst vor dem Verlust, dem Anruf aus der Klinik? Wie viel Kraft bleibt für Schule, Haushalt, Erwachsenwerden? Wie schafft man es, die erschöpfte Mutter nicht auch noch mit den eigenen Sorgen zu belasten? Lana braucht Hilfe und sucht sie. Zunächst einmal da, wo sie lebt, in Bad Königshofen.
Tja, dann geht man so zum Schulpsychologen und erzählt, mein Papa ist schwer krank und deswegen wären meine Noten auch schlechter. Und was sagt deine Schulpsychologe? Der sagt dann, kauf dir einen Schreibtisch, dann werden deine Schulnoten auch besser.
Lana sucht Hilfe und findet sie nicht. Lana sucht Hilfe und findet sie endlich in sich selbst.
Ich denke, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass es um die Hoffnung geht, die man nie verlieren sollte. Und es geht darum, dass nichts durch Zufall passiert und alles dich auf irgendwas später vorbereitet. Und das ist eigentlich auch so ein Leitsatz, den ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe.
Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe. Unter diesem Motto hat das Bundesfamilienministerium Fachleute aus der Pflegeszene zum Erfahrungsaustausch geladen. Als Expertin ihres eigenen jungen Lebens ist Lana dabei.
Letztes Jahr ist mein Papa eine Niere entfernt worden.
Und hat zum Thema Schule einiges zu sagen.
Starke Schulprobleme, habe dann die 8. Klasse nochmal wiederholt. Dieses Jahr habe ich sie wieder nicht geschafft. Bin jetzt von der Schule runtergegangen, vom Gymnasium runter. Ich habe keinen Schulabschluss, ich habe keine Ausbildung, ich habe gar nichts. Ich habe da wirklich relativ lange auch mit meinen Lehrern drüber gesprochen. Aber meine Lehrer wussten halt selber nicht, was sie machen sollten. Das Einzige, was dann immer kam, war eben, sag uns, wie wir dir helfen können. Das ist die Realität und viele sagen immer, ja, wir müssen unsere Lehrer schulen. Aber ich glaube, dass viele auch einfach Angst haben, mit dem Thema umzugehen.
Lanas Geschichte polarisiert. Die Medien hofieren sie. Aber viele Zuschauer wehren sich gegen die Glorifizierung des pflegenden Kindes, raten Lana, Verantwortung abzugeben, ihren eigenen Weg zu gehen, rufen sogar nach dem Jugendamt, sprechen von Kinderarbeit, Gefährdung des Kindeswohls, emotionalem Missbrauch, warnen vor psychischen Spätfolgen. Der Zorn richtet sich vor allem gegen Katharina, Lanas Mutter, die rund um die Uhr arbeitet.
Wir sind ein bisschen angefeindet worden auch. Nach einem TV-Bericht war es dann so, dass wir einkaufen gefahren sind und uns jemand sehr, sehr negativ dann auch angesprochen hat. Ich kann das schon verstehen, dass viele Leute da sehr besorgt sind, weil diese Entwicklung für ein Kind wirklich nicht gut ist.
Was waren denn die Vorschläge von den Kritikern, wie sie das Problem lösen sollen?
Also teilweise wurde gesagt, dass ich dann zu Hause bleiben sollte, dass ich Hartz IV beantragen sollte. Und alternativ hieß es dann, dass wir Papa in die Tagespflege geben sollten. Dann gäbe es die Möglichkeit, dass ich mich um meine Tochter kümmere und wir eigentlich so unter der Woche sehr gut so alleine zurechtkommen und wir dann Papa am Wochenende in der Tagespflege oder im Pflegeheim dann besuchen kommen. Aber dann ist es natürlich so, dass Papa den ganzen Tag irgendwo alleine sitzt und wartet, dass die Familie kommt. Das ist natürlich jetzt nicht die Lösung, die wir uns dann vorstellen.
Wir wollen uns erinnern können. Und denken, jeder Moment war es wert, zusammen gelebt zu werden.
Mit dem Hartz IV hatten wir dann auch schon durchgespielt. Am Anfang war es ja so, dass ich meinen Job dafür aufgegeben habe. Wenn mein Mann jetzt wirklich verstirbt, passieren wird, dann muss ich auch gut für meine Tochter sorgen können. Und da ist Hartz IV halt wirklich jetzt nicht die Option.
Um 14 Uhr, zur Zeit des Glockenspiels am historischen Rathaus, haben Katharina und Lana einen Termin beim ersten Bürgermeister von Bad Königshofen. Thomas Helbling, Zollbeamter, Sparkassenfachwirt, Bürgermeister, größte Stärke, ruhig zu bleiben, auch in schwierigen Situationen, größte Schwäche, Süßigkeiten. So heißt es auf der Website des CSU-Ortsverbandes.
Es gibt viele Kinder, die betroffen sind, zum Beispiel Chris. Chris ist 16 Jahre alt, wohnt in Bad Königshofen. Sein Opa ist dement, die Mutter schwer depressiv und Chris musste jetzt in der psychische Klinik angewiesen werden. Dann gibt es Jana, 15 Jahre alt, auch aus Bad Königshofen. Ihr Papa ist schwer psychisch krank, die Mutter überfordert, ist jetzt tablettenabhängig und das Kind ritzt sich. Dann gibt es Felix. Felix ist 13 Jahre alt und seine Mutter ist damals an Krebs gestorben, vor einem halben Jahr dann sein Bruder auch und er schafft jetzt die Schule, deswegen nicht. Ja, mich geht's auch. Ich bin auch 15, auch aus Königshofen. In Königshofen gibt's runtergerechnet ungefähr 300 Kinder, denen es ganz genau so geht wie mir. Deswegen habe ich, wie gesagt, die Internetseite gegründet und hoffe, dass wir zusammen den Kindern helfen können.
Schulter an Schulter sitzt Lana neben dem Bürgermeister und zeigt ihm auf dem Bildschirm Szenen ihres Engagements.
Kann das Grabfeld zum Vorbild werden?
Grundsätzlich unterstütze ich das.
Ich weiß nur nicht konkret, wie wir es tun können. Was willst du machen?
Also bei mir geht es jetzt erstmal darum, dass man in den Schulen darüber redet. Weil bei mir ist es zum Beispiel so in den Schulen, dass die Lehrer absolut keine Ahnung hatten, wie sie mit dem Thema irgendwie umgehen sollen.
Das können wir aber als Stadt nicht leisten. Also Schulung von Lehrern sind zuständig die Schulen, die Schulleiter oder die zuständigen Schulamt für die.
Aber wenn natürlich alle sagen, nee, da haben wir nichts mit zu tun, also es sind nicht die Lehrer, es sind nicht die Bürgermeister, es ist nicht der Stadtrat, wer soll dann Kinder unterstützen?
Aber ich sage jetzt mal, die Schule ist doch genauso wie ich jetzt auch nicht direkt der Ansprechpartner. Als Mutter einer minderjährigen Tochter müssten sie doch selber eigentlich den Weg gehen. Ich eine Therapie zu bekommen, also mit der Öffentlichkeitsarbeit, die sie gemacht haben und den Presseveröffentlichungen und so weiter, also müsste es doch dennoch möglich sein, jetzt endlich auch was bekommen zu haben. Ich kann es einfach nicht greifen und verstehen, was sie mir versuchen wollen, nahezubringen. Es ist einfach schwer. Die Oma meiner Frau war auch pflegebedürftig. Da gab es, sagen wir, je nach Pflegestufe, gibt es da eine finanzielle Förderung, wie eben das von einer Person meist aus der Familie betreut wird. Wenn das nicht geht, muss es halt ein externer Pflegedienst oder sowas machen. Das muss halt finanziell abgesichert werden. Und je nach Pflegegrad gibt es eben da unterschiedliche Mittel zur Verfügung. Ne? Haben sie sich um sowas bemüht? Oder?
Also wir haben das rechtzeitig beantragt, also sofort, wie das passiert ist, haben wir es beantragt. Was schätzen Sie ungefähr, wie lange das dauert, bis das wirklich genehmigt wird, bis man wirklich Ansprüche hat? Was ist da so Ihr Gefühl? Okay. Wie lange wir als Familie gewartet haben?
Nämlich ein paar Wochen.
Also wir haben fast 6 Monate gewartet.
Also ist aktuell Ihnen schon etwas geholfen?
Also für uns ist es jetzt nicht das Problem so tagsüber, sondern es geht einfach wirklich darum, dass es Kinder, nicht nur uns gibt, sondern Kinder, die haben wirklich einen Notfall und die haben akuten Handlungsbedarf. Dann dauert so ein Bescheid 6 Monate.
Ich weiß definitiv nicht, wie ich Sie anders noch unterstützen könnte, was in meinen Möglichkeiten liegt, außer dem, was ich jetzt gerade zugesagt habe.
Okay.
Ja?
Okay, dann bedanke ich mich für die Zeit.
Ja, gerne.
Und raus sind wir.
Ich habe eigentlich erkannt, dass alles trotzdem den Sinn gemacht hat, auch wenn ich daran nicht geglaubt habe und auch wenn ich das nicht erkannt habe damals. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Papas Krankheit einen Sinn hat. Klar ist Papa krank, aber trotzdem habe ich jetzt die Möglichkeit, anderen Leuten zumindest damit zu helfen. Ob das das Ausgleich, also ob das das jetzt wieder gut macht oder entschuldigt, ist jetzt eine andere Geschichte. Das will ich jetzt gar nicht sagen.
Was sie wohl in 10 Jahren machen wird, will ich wissen.
Ich würde später super gerne Vorträge halten, einfach über meine Situation, wie es mir damals ging. Ja, Menschen zeigen, dass es Hoffnung gibt und dass man, wie gesagt, aus allen schlechten Sachen was Positives machen kann. Und das ist eigentlich so mein Ziel später, darüber eben Vorträge zu halten.
Und dann wünscht sie sich noch etwas für die Zukunft.
Ich glaube, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, eine große Familie zu haben.
Die beste Tochter der Welt. Feature von Carla Krause. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie, ich bin die Übungsaufgabe zurück aus Europa Nummer 492. Von konfessionslosen Bürgern spricht man, wenn man diejenigen meint, die weder zur evangelischen noch zur katholischen Konfession gehören. Darunter sind auch Esoteriker, Religiöse und Gleichgültige, die sich für so etwas wie Religion oder Weltanschauung gar nicht interessieren, und natürlich auch die Humanisten. Das sind Menschen, die sich für ein sinnvolles Leben einsetzen, auf Ethik Wert legen, sich dafür auch politisch und sozial engagieren, aber ohne dabei an eine Religion zu glauben. Ein Atheist ist jemand, der davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Ein Agnostiker weiß, dass er nichts weiß und sagt, dass er nicht weiß, ob Gott existiert. Das sei aber auch nicht wichtig. Es gäbe Wichtigeres, womit man sich beschäftigen muss. Die meisten Humanisten sind auch Atheisten oder Agnostiker, aber das kommt ihnen selbstverständlich vor. Wichtiger ist für sie, dass sie sich für ein glückliches und gerechtes Zusammenleben der Menschen einsetzen. Sie setzen sich für Lebensfreude ein, für Selbstbestimmung und Humanität, für soziale Toleranz und gesellschaftliche Verantwortung und für Weltlichkeit. Atheisten lehnen jeden religiösen Glauben ab, aber der Humanismus ist positiv bestimmt. Das ist keine Religion, sondern eine Weltanschauung und als solche ein Orientierungsangebot für alle. Toleranz heißt für Humanisten nicht, auf Kritik an Religionen zu verzichten, aber die Kritik soll nicht pauschal sein, sondern spezifisch. Also zum Beispiel, wenn eine Religion ihre Anhänger an ihrer freien Entfaltung hindert. Wenn sie Menschenrechte verletzt oder wenn Anhänger einer Religion menschenverachtende Standpunkte vertreten. In einem Staat, der nicht als Staat von einer bestimmten Religion geprägt ist, müssen die Humanisten es kritisieren, wenn es keine Gleichbehandlung von Religionen und Weltanschauungen gibt. Und Kirchenvertreter meinen, sie hätten Anspruch auf staatliche Unterstützung und für die Ethik seien sie zuständig. In Europa hat sich die Gesellschaft immer mehr vom Christentum gelöst. Sie hat sich pluralisiert und individualisiert und die christliche Religion ist zu einem weltanschaulichen Angebot unter anderen geworden. Darauf muss man auch als Politiker Rücksicht nehmen und auf Gleichbehandlung der unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen achten. Wo Kirchen und andere Religionsgemeinschaften Privilegien und Monopole in der Gesellschaft haben, muss man das kritisieren. Religionskritik sollte aber nicht nur Kritik am Christentum sein, sondern in Europa auch am Islam. Nun fragt sich, ob man bei der Trennung von Staat und Kirche so weit gehen sollte, Religion aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, sodass beispielsweise in den staatlichen Schulen keine Kreuze mehr zu sehen sind, oder ob man allen weltanschaulichen Gruppierungen die gleichen Rechte einräumen sollte wie den Religionen. Als Humanist sagt Herr Dr. Schöppner, man darf die Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften nicht aus dem öffentlichen Raum verbannen, denn von deren Angeboten können Staat und Gesellschaft profitieren und das sollten sie auch. Er weist darauf hin, dass der Humanistische Verband in Berlin Unterricht in humanistischer Lebenskunde anbietet und humanistische Kindergärten eröffnet hat. Er bildet Lehrer und Erzieher im humanistischen Sinne aus und hat auch ein interkulturelles Hospiz gegründet. Für diese Angebote bedarf er staatlicher Unterstützung und Kooperation. Das Institut für humanistische Politik hat 2020 einen Bericht über die Benachteiligung nicht religiöser Menschen herausgegeben. Da wird darauf hingewiesen, dass es in der Wohlfahrtspflege für nicht religiöse Menschen viel weniger Angebote gibt und dass die meist schlechter sind als die für religiöse Menschen. Dasselbe gelte für die Unterrichtsangebote in den Schulen. Die Humanisten fordern humanistische Lebenskunde als freiwilliges Fach und zusätzlich Ethik für alle als Pflichtfach. Religionsunterricht wird jedoch überall in den Schulen angeboten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 492. Danke.